Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Silke Hane im Studio. Schönen guten Tag. Und bei uns geht es heute um Milliarden. In diese Dimension könnten künftig Strafzahlungen von kriminellen Unternehmen regelmäßiger eindringen als bisher. Das will Bundesjustizministerin Lambrecht erreichen. Milliarden sollen außerdem fließen in die Braunkohleregionen im Wandel. Zum Gesetzentwurf Reaktion aus der Lausitz. Und Milliarden fordert ein breites Bündnis für den Ausbau von Sozialwohnungen in Deutschland. Auch wenn sich Unternehmen in Deutschland den ganz überwiegenden Teil der Zeit juristisch einwandfrei verhalten, wenn es hart auf hart kommt, ist die juristische Aufarbeitung bisher recht mühsam. Zwar können Unternehmen Ordnungswidrigkeiten begehen, aber die möglichen Sanktionen sind begrenzt, gerade für Großkonzerne. Straftaten hingegen müssen einzelnen Mitarbeitern nachgewiesen werden. Die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht versucht nun, eine Art Mischgesetz zu schaffen. Resultat soll sein, dass Unternehmen mit höheren Geldstrafen rechnen müssen. Dieter Nürnberger hat die Details für Sie.
Für Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ist der heute vorgestellte Referentenentwurf die Einlösung eines Versprechens aus dem Koalitionsvertrag. Das Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität sieht künftig eine stärkere Sanktionierung vor. Der SPD-Politikerin geht es um künftig klare Verfahrensregeln. Es sei die Abkehr vom bislang geltenden Opportunitätsprinzip hin zum Legalitätsprinzip. Denn bisher war es so, dass nur in einzelnen Regionen ermittelt wurde, wenn strafbare Handlungen aus Unternehmen heraus bekannt wurden. Es habe keine einheitliche und nur eine unzureichende Ahndung gegeben. Leider nur eine Art Flickenteppich, sagt Christine Lambrecht.
Das entspricht dem Opportunitätsprinzip, dass es eben im Ermessen der Behörde liegt. Das werden wir ändern. Es wird das Legalitätsprinzip eingeführt. Das heißt, es muss, wenn ein Anfangsverdacht besteht, ermittelt werden. Was sich daraus dann im weiteren Verfahren ergibt, ist wie bei anderen Verfahren eben auch jeweils entsprechend dem Sachverhalt dann zu klären.
Womit oft bislang vor allem einzelne Mitarbeiter strafrechtlich verfolgt werden konnten, obwohl Straftaten möglicherweise auch zugunsten des Unternehmens begangen wurden. Als Beispiel nennt die Ministerin Umweltstraftaten, wenn etwa Giftstoffe in das Grundwasser gelangen, weil sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Künftig müssen Staatsanwaltschaften generell hier auch gegen das Unternehmen ermitteln. Es gehe um Gerechtigkeit, denn ein ehrliches Unternehmen könne durch das Fehlverhalten anderer auch Wettbewerbsnachteile erleiden. Weshalb im Entwurf des Justizministeriums auch eine Verschärfung der Sanktionen vorgesehen ist. Bisher umfassten diese eine Höchstsumme von 10 Millionen Euro, Justizministerin Lambrecht.
Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen kann es auch deutlich höhere Sanktionen geben, nämlich bis zu 10%. Für alle, die darunter einen Umsatz von unter 100 Millionen haben, bleibt es bei 10 Millionen. Das ist ein wichtiges Signal. Es geht darum, dass diese Sanktionen auch spürbar sind und eben nicht als Kleinigkeit empfunden werden.
Durch den bisherigen Sanktionsrahmen seien vor allem kleinere und mittlere Unternehmen benachteiligt gewesen, so die Ministerin. Die Politik baut bei der Umsetzung künftig auch auf mehr Stellen bei der Justiz. Insgesamt sollen hier bis zu 2000 neue Stellen besetzt werden. Neben drastischeren Sanktionen müssen wirtschaftskriminelle Unternehmen künftig auch mit Abschöpfungen rechnen, wenn sie durch ihr Handeln Vorteile hatten. Diese Abschöpfungen sollen auch für die Entschädigung von Betroffenen eingesetzt werden.
Das heißt, ich muss meinen Anspruch als Geschädigter gegen ein Unternehmen nicht mehr im Klageweg geltend machen, sondern ich kann mich in diesem Verfahren bei Gericht melden. Und wenn abgeschöpft wird, kann es an Geschädigte dann eben weitergegeben werden.
Der Referentenentwurf aus dem Justizministerium geht nun erst einmal in die Ressortabstimmung. Ebenso wird eine Verbändeanhörung folgen. Dann folgt das parlamentarische Verfahren. Eine Zustimmung des Bundesrates sei nicht erforderlich. Die Hoffnung der Ministerin ist, dass ein entsprechendes Gesetz dann im nächsten Jahr verabschiedet werden kann.
Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Was für ein Timing. Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Gesetzentwurf mit milliardenschweren Hilfen für Braunkohleregionen auf den Weg gebracht. Der Entwurf ist nun in der Abstimmung mit Ländern, Verbänden und anderen Ministerien und könnte schon in einer Woche verabschiedet werden, also noch vor den Wahlen im Osten. Was man in den betroffenen Regionen davon hält, hat Anja Kabisch für uns in der Lausitz in Erfahrung gebracht, bei der sogenannten Lausitz-Konferenz des DGB.
40 Milliarden Euro verspricht das Strukturstärkungsgesetz insgesamt für alle deutschen Kohleregionen für die nächsten 20 Jahre. Davon sollen 14 Milliarden direkt an die Länder gehen, ein Viertel davon nach Brandenburg. Geld, das es ermöglichen soll, neue Jobs, eine Zukunft für die Lausitz zu schaffen. Denn es sind immerhin stolze 16.000 Arbeitsplätze, zumeist gut bezahlte, die in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz an der Bergbau- und Energiewirtschaft hängen. Eine Mammutaufgabe, da Ersatz zu schaffen. Doch wenn das Strukturstärkungsgesetz jetzt kommt, ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke optimistisch.
Es ist ein großes Stück Sicherheit für die Region, weil die wesentlichen Projekte da drin zu finden sind, die wir mit auf den Weg gebracht haben, die wir in den letzten Jahren schon diskutiert haben. Wir sind da gut unterwegs, aus heutiger Sicht sehr gut aufgestellt, aber es wird nicht das letzte Wort sein in der Entwicklung der Lausitz.
Ein Wasserstoffkompetenzzentrum ist bereits gegründet, eine Medizinerausbildung in Cottbus geplant. 1.500 bis 2.000 Jobs könnten hier entstehen. Mit dem Strukturstärkungsgesetz können wir anpacken, ist sich auch der Brandenburger DGB-Chef Christian Hosbach sicher. Er sieht Potenzial unter anderem beim Thema E-Mobilität.
Es gibt hier auch Produzenten von erneuerbarer Energie, was den technischen Bereich angeht, was die Organisation angeht. Da sind auch Potenziale da, die wir sehen. Das kann sich entwickeln. Die Bahn hat gerade beschlossen zu investieren in Cottbus, in das Bahnwerk und hier also in umweltfreundliche, klimafreundliche Lokomotivantriebe. Also das sind wirklich eine ganze Reihe, in diesem Sinne auch Batterie von guten Vorschlägen vorhanden.
Zu hören ist heute allerdings auch, die Mitarbeiter, die es betrifft, fühlen sich in diesen Prozess des Anpackens nicht genug eingebunden. Hans-Jürgen Klopffleisch ist Betriebsratsvorsitzender der SIK Peitz GmbH. Das tägliche Brot der 100 Mitarbeiter am Standort, die Instandsetzung unter anderem des Kraftwerks Jenschwalde. Die Verunsicherung ist groß, auch wenn in der nächsten Woche das Strukturstärkungsgesetz verabschiedet wird.
Alles, was da jetzt läuft, was gemacht wird, bringt unserem Unternehmen nichts. Wir wissen nicht, wann wird Jenschwalde abgeschaltet, wann wird Boxberg abgeschaltet, wann wird Schwarze Pumpe abgeschaltet. Und deswegen gibt es eine gewisse Unruhe.
Deswegen orientiert sich das Unternehmen von der Lausitz weg. Ist jetzt unter anderem bei Vattenfall in Berlin und im PCK Schwedt. Das absolute Gegenteil, Christian Schulze, ein Betriebsratskollege von der Deutsche Ökomotive in Kamenz. Das Unternehmen produziert Ionen-Lithium-Batterien für Mercedes. Mit mittlerweile 2.200 Mitarbeitern. Tendenz steigend.
Skepsis ist bei uns nicht da, kann nicht da sein, weil wir ja eben wirklich die Zukunft bereits sind. Wir sind der Strukturwandel. Wir haben eine Chance für die Region. Wir haben eine Chance, dass die Region Energieregion wird, ja, und Zukunftsregion.
Er fühlt sich eingebunden, mitgenommen im Strukturwandel und setzt auf das Strukturstärkungsgesetz.
Also auf alle Fälle, gar keine Frage. Und auch wir sind dort im Bereich der Vorschläge schon fleißig dabei zum Ausbau Infrastruktur. Wir hoffen, dass wir Zulieferer bekommen, gerade BASF als verlässlichen Partner, als ein Zelllieferant wäre schön in der Region. Natürlich muss jede Firma und jedes Unternehmen sich auch von vornherein Gedanken machen, wie tief es mit eingebunden werden möchte in dieses Konzept, wie tief es mit dabei sein will. Jeder muss natürlich auch seine Flexibilität selber prüfen. Bin ich bereit, für mich und meine Mitarbeiter mich auch weiterzuentwickeln, mich zu bilden? Das ist einer meiner Hauptsprüche, ja, nicht meckern, sondern machen, weil es macht kein anderer.
Eindrücke aus der Lausitz waren das gesammelt von Anja Kabisch. Der soziale Wohnungsbau verödet. Mit diesen Worten hat der Chef der Gewerkschaft IG Bau heute verdeutlicht, was sich in Zahlen so liest. Nur noch 2,8% des gesamten Wohnungsbestandes sind Sozialwohnungen. Wohnungen, die nicht nur Menschen helfen, die nicht viel Miete zahlen können, sondern die auch das allgemeine Mietniveau auf erträglicher Höhe für Normalverdiener halten können. Wie etwa das Beispiel Wien zeigt. Dabei hätten in Großstädten sogar 40-50% der Haushalte theoretisch Anspruch auf so eine Sozialwohnung. Die IG Bau und andere Organisationen fordern deshalb den Staat auf, endlich Abhilfe zu schaffen. Und zwar nicht nur durch Neubauten. Sebastian Engelbrecht.
Deutschland braucht 2 Millionen Sozialwohnungen. Das fordert ein Bündnis von Verbänden. Der Deutsche Mieterbund, die Caritas Behindertenhilfe, die Industriegewerkschaft Bau, der Bundesverband des deutschen Baustofffachhandels und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau. Immer mehr Haushalte können sich die Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt nicht leisten. Deshalb sollen Bund und Länder nach dem Willen des Bündnisses bis 2030 jedes Jahr 4,8 Milliarden Euro bereitstellen, um neue Sozialwohnungen zu schaffen. Dabei geht es vor allem um den Neubau, aber nicht nur, wie Lukas Siebenkotten feststellt, der Präsident des Deutschen Mieterbundes.
Wir brauchen außerdem die Schaffung von Sozialwohnungen durch mehr Sozialbindungen. Die kann man zum Beispiel auch ankaufen, Belegrechte, durch Modernisierungsförderung. Das sind also Wohnungen, die sind schon da, werden aber entsprechend umgerüstet, sodass sie dann auch in den Sozialwohnungsbestand reinkommen.
Gegenwärtig gäbe es 1,2 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Jeden Tag läuft nach Angaben der Verbände die Sozialbindung von 232 Wohnungen ab. Um bis 2030 auf 2 Millionen Wohnungen zu kommen, müssten jährlich 80.000 neue gebaut werden. Dazu müssten 75.000 bestehende Wohnungen im Jahr durch Modernisierung und den Ankauf sogenannter Belegrechte zu Sozialwohnungen werden. Das erfordert nach der Rechnung der Sozial- und Bauverbände weitere 1,5 Milliarden staatlicher Fördermittel im Jahr. Mehr noch, die Verbände fordern vom Bund eine langfristige Leistungs- und Finanzierungszusage für diese Investitionen über Wahlkämpfe und Legislaturperioden hinaus. Das betont Robert Feiger, der Bundesvorsitzende der IG Bau.
Da können auch Unternehmen fest damit rechnen, dass dieses Auftragsvolumen in diesem Zeitraum auf den Markt kommt. Das bedeutet Verstetigung, das bedeutet Verlässlichkeit.
Um den Bau von Sozialwohnungen anzukurbeln, soll der Staat Investoren locken, nach dem Willen der Verbände durch zusätzliche steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Darüber hinaus soll der Bund Städte und Kommunen dazu anleiten, eigene Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen, zum günstigen Preis von bis zu 300 Euro für den Quadratmeter. Vor 4 Jahren schon seien ähnliche umfangreiche Forderungen nach mehr Sozialwohnungen ohne große Wirkung verhallt. Die damalige Bauministerin Barbara Hendricks hatte 2015 ein 10-Punkte-Programm aufgestellt, um den Bau bezahlbarer Wohnungen anzukurbeln. Daran erinnert der Wirtschaftswissenschaftler Matthias Günther, der das Forderungspaket der Verbände mit erarbeitet hat.
Wenn Sie sich jetzt einfach mal fragen von diesen 10 Punkten, die damals aufgestellt wurden, was ist davon eigentlich passiert, dann können Sie einen großen roten Strich durchmachen. Es ist im Grunde genommen nichts passiert.
Vor 4 Jahren sei es bei den Ankündigungen der Bundesbauministerin geblieben. Finanzielle Mittel habe man damals nicht für den bezahlbaren Wohnraum bereitgestellt.
Der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Die Lebensbedingungen in den verschiedenen Regionen in Deutschland sind unterschiedlich, das ist bekannt. Doch was ist zu tun? Was eine neue Studie empfiehlt, dazu mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Es geht um den Teilhabeatlas des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Studienautor Klingholz fordert, die Politik müsse gegensteuern, aber anstatt eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu versprechen, sollte sie vielmehr eine bundesweit einheitliche Grundversorgung definieren. Dazu gehörten etwa eine ordentliche Internetverbindung und gleiche Bildungschancen. Lösungen müssten zudem entsprechend der jeweiligen Region gefunden werden. Noch ein Studienergebnis: Die Menschen gehen mit den Unterschieden recht nüchtern um.
Jeder, der in München lebt, weiß, hier ist es nicht so wie in Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt. Und umgekehrt wissen das die Menschen in den ländlichen Regionen auch. Und sie sehen das nicht unbedingt als Nachteil, sondern sie sehen auch die Vorteile, die das Leben auf dem Land oder in der Stadt bietet, die die anderen gar nicht haben wollen.
Besonders gut seien die Teilhabechancen etwa in Baden-Württemberg und in Teilen Bayerns. Besonders schlecht in vielen ostdeutschen Regionen, aber auch etwa im Ruhrgebiet und in Teilen von Rheinland-Pfalz. Ein Ehepaar aus Bayern klagt zusammen mit dem Bund der Steuerzahler gegen den Kabinettsbeschluss zum Solidaritätszuschlag. Die Bundesregierung habe stets zugesagt, die Abgabe komplett zu streichen, wenn die Aufbauhilfen für Ostdeutschland endeten. Und dies sei zum Jahresende soweit, betonte der Bund der Steuerzahler. Nach den Plänen von Finanzminister Scholz solle der Solidaritätszuschlag aber erst ein Jahr später abgeschafft werden und dann auch nicht für alle Steuerzahlenden. Die Parfümeriekette Douglas will anscheinend 70 Filialen schließen, das schreibt das Manager-Magazin. Das seien 3% aller 2400 Geschäfte in Europa. Douglas kämpft mit der Online-Konkurrenz. Kommende Woche veröffentlicht das Unternehmen Quartalszahlen. Die Finanzaufsicht BaFin prüft, ob der Autobauer BMW die Öffentlichkeit rechtzeitig über den jüngsten Chefwechsel informiert hat. Es geht um die BMW-Mitteilung vom 18. Juli, erklärte die Behörde. Darin hatte der Autobauer verkündet, dass Produktionsvorstand Oliver Zipse vom bisherigen Chef Harald Krüger das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen werde. Etliche Medien hatten schon vor dem 18. Juli berichtet, dass Zipse zu den Favoriten zählt.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröhendrich, danke. Nachdem Markus Söder sich erst bei der AfD und dann bei Grünwählern angebiedert hat, hat der bayerische Ministerpräsident gestern die nächste populistische Keule ausgepackt. Er forderte via Bild-Zeitung ein Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer. Und Neubewerber um den SPD-Vorsitz Olaf Scholz, nebenbei auch Finanzminister, stieg prompt ein, wird geprüft. Womit zwei Politiker innerhalb kürzester Zeit wirtschaftspolitischen Sachverstand haben vermissen lassen. Mischa Erhardt über eine Scheindebatte.
Seit mittlerweile ziemlich genau 5 Jahren ist der Einlagezins der Europäischen Zentralbank negativ. Und weil die Zentralbank angedeutet hat, diese Zinsen möglicherweise noch weiter in den Minusbereich drücken zu können, denken Banken und Sparkassen verstärkt darüber nach, diese Gebühren auch an die Kunden weiterzugeben.
Wenn sich das Thema weiter verstetigt, werden alle Banken sicherlich diesen Umstand für sich neu bewerten müssen. Wie gehen wir um? Sei es über Gebühren, sei es über andere Instrumentarien.
Sagte Maria Kolak kürzlich. Sie ist die Präsidentin des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken. Seit gestern nun wird von München bis Berlin über ein gesetzliches Verbot der Weitergabe dieser Strafgebühren nachgedacht. Zumindest für Sparer bis zu einem Barvermögen von 100.000 Euro auf dem Konto. Denn professionelle Großkunden zahlen bei manchen Banken bereits die Strafgebühren als Gegenleistung, ihr Geld in unruhigen Zeiten quasi in Sicherheit zu wissen. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, hält von dem angedachten gesetzlichen Verbot der Minuszinsen nichts.
Ich denke, die Politik sollte sich raushalten aus der Wirtschaft, den Banken vorzuschreiben, was sie denn an Zinsen zu zahlen haben. Das hat nichts mehr mit einer Marktwirtschaft zu tun.
Abgesehen davon stellen Beobachter die Frage, ob ein solches Verbot aktuell überhaupt nötig ist. Denn die Kreditinstitute stehen beim Buhlen um Kunden in starker Konkurrenz zueinander. Wer hier mit Strafzinsen wedelt, dem droht, dass die Kunden ihm den Rücken kehren. So gibt beispielsweise auch die Commerzbank an, aktuell nicht vorzuhaben, Negativzinsen an ihre Kunden weiterzugeben, weil die Kundeneinlagen ein wichtiges Refinanzierungsinstrument für die Bank seien. Andererseits vermuten Verbraucherschützer, dass ein Verbot von Minuszinsen auch deswegen nichts bringen würde, weil Banken, falls nötig, dann eben auf andere Weise ihre Kosten ausgleichen würden.
Die negativen Zinssätze sind eben eine Möglichkeit, den Sparern das Geld aus der Tasche zu locken,
sagt der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes Klaus Müller.
Hohe Kontogebühren sind eben das andere, Provisionen, der Vertrieb und Verkauf von weiteren Finanzprodukten, die kein Mensch braucht. Also in der Tat, wenn man an der einen Stellschraube dreht, dann betrifft das sozusagen nur einen klitzekleinen Bereich.
Und die Verbraucherschützer gehen im Übrigen davon aus, dass für bestehende Verträge mit Banken Minuszinsen ohnehin rechtswidrig seien. Den Vorstoß gegen die Minuszinsen sehen sie als Symbolpolitik. DIW-Chef Marcel Fratscher wird in dieser Hinsicht noch deutlicher. Der Vorschlag Söders sei populistisch.
Weil ein Herr Söder sehr genau weiß, dass Banken natürlich nicht die eigenen Kunden ärgern wollen, sondern dass Banken das tun, weil sie ihr Überleben sichern müssen. Und Herr Söder tut es wohl wissend, dass er mit diesem Vorschlag und mit dieser Forderung natürlich sich nicht durchsetzen wird. Aber er kann ein paar Punkte sammeln mit den Bürgerinnen und Bürgern, indem er etwas fordert, was völlig unrealistisch ist.
So die Einschätzung des Ökonomen Marcel Fratscher im Bericht von Mischa Erhardt über die Minuszinsdebatte. Jahr ein Jahr aus wird ein kleiner Ort in Wyoming für einige Tage zum gefühlten Mittelpunkt der Finanzwelt. Und das seit mehr als 3 Jahrzehnten. Jackson Hole im Nordwesten des rechteckigen US-Bundesstaates. Dort treffen sich nämlich Notenbanker und Finanzpolitiker aus aller Welt und diskutieren ein Thema. In diesem Jahr Herausforderungen für die Geldpolitik, was natürlich ziemlich breit gefasst ist. Im Zentrum steht aber diese eine sehr konkrete Frage: Wird US-Notenbankchef Jerome Powell dem Druck Donald Trumps nachgeben und die Zinsen weiter senken? Brigitte Scholtes blickt voraus.
Jerome Powell ist nicht zu beneiden. Die Finanzwelt erwartet von seiner Rede morgen in Jackson Hole einen Fingerzeig, welche Schritte die amerikanische Notenbank in den nächsten Wochen gehen könnte. Die Erwartungen seien auch deshalb hoch, weil EZB-Präsident Mario Draghi im Juni bei der entsprechenden EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra die Finanzmärkte auf eine weitere geldpolitische Lockerung vorbereitet hatte. Doch könne man die Taktik der EZB und der Fed nicht miteinander vergleichen, glaubt David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Baer.
Bei der US-Notenbank ist es ja nicht so, dass denen unbedingt die Instrumente fehlen und man sich hier nur auf die Steuerung des Marktes über Rhetorik verlassen muss, sondern man hat hier das Zinsinstrument, nicht ganz so viel wie in der Vergangenheit, aber man hat das Zinsinstrument. Also kann man hier im Prinzip durch Entscheidungen die Märkte beeinflussen und viel weniger muss man sich auf die Rhetorik verlassen. Und die US-Notenbank ist eher in dieser Zwickmühle, dass die Märkte ein bisschen zu viel von ihr erwarten und man hier versucht, keine großen Enttäuschungen zu machen, aber auch nicht den Märkten unbedingt voll nachzugeben.
Aufschluss hatten die Finanzmärkte schon von dem Protokoll der Sitzung von Ende Juli erwartet, als die FED die Zinsen leicht um 25 Basispunkte zurückgenommen hatte. Doch einen solchen Aufschluss gab es nicht. Die FED hält sich noch alle Optionen offen. Noch also scheint sie dem Druck des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu widerstehen, der die unabhängige Notenbank immer wieder auffordert, die Zinsen weiter zu senken und damit die Wirtschaft der USA stärker zu stimulieren. Doch dieser Druck sei groß, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Der spielt eine große Rolle. Es wurde ja auch gedroht, damit den Zentralbankpräsidenten abzusetzen. Wenn Sie so unter Druck stehen, dann versuchen Sie, Fehler zu vermeiden. Dann senken Sie lieber die Zinsen, damit Sie nachher nicht für eine Rezession verantwortlich gemacht wären, die Sie ja nie ausschließen können im Voraus.
In Jackson Hole werde man wahrscheinlich eher akademisch ausloten, welche Möglichkeiten den Notenbanken noch bleiben in einer Zeit, in der die Inflation beharrlich niedrig ist, obwohl die Wirtschaft noch wächst und der Arbeitsmarkt in guter Verfassung sei, vermutet David Kohl von Julius Baer. Denn die Zentralbank benötige eine höhere Inflation, damit sie mit den klassischen Instrumenten Krisenmanagement betreiben könne. Nur mit dem Realzins könne man die Wirtschaft stimulieren, sagt Kohl.
In Jackson Hole werden ja auch konzeptionelle Dinge diskutiert, die genau in diese Richtung gehen. Sollen wir jetzt eigentlich so eine Geldpolitik machen, dass wir mal wieder Zeiten haben, wo wir über diesem Ziel sind, damit wir wieder auf den ursprünglichen Korridor von dem Preispfad zurückziehen? Das ist die Diskussion. Da erwarten wir relativ viele Hinweise, in welche Richtung es geht, wie groß die Bereitschaft ist. Und da können Sie natürlich dann indirekt daraus Schlüsse ziehen, dass vielleicht die Geldpolitik locker sein wird, obwohl wir eine gute Wirtschaft haben, eben immer mit dem Fokus, was macht die Inflation, was machen die Inflationserwartungen.
Sagt David Kohl, Chefvolkswirt der Bank Julius Baer, im Bericht von Brigitte Scholtes zum Auftakt des US-Notenbanktreffens in Jackson Hole. Morgen spricht dort der FED-Chef Jerome Powell. Frage an Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Halten die Aktionäre am Tag vorher die Füße still?
Die ganze Zeit war es wirklich ein Abwarten. Es wird einfach spannend sein, welche Signale, welche mittel- bis langfristigen Dinge angedacht werden bei dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Spannend wird aber auch sein, wie es in Italien weitergeht. Der Brexit ist heute auch noch ein Thema hier an der Börse. Boris Johnson auf dem europäischen Festland unterwegs, will ein Abkommen, aber das eben zu seinen Bedingungen. Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Als der Dow Jones dann ins Minus dreht, kippt auch der DAX. Er steht jetzt 0,5% tiefer bei 11.742 Punkten.
ThyssenKrupp zieht gegen das Nein der EU-Kommission zur Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel vor Gericht. Was halten die Anleger davon?
Ja, die Aktien von ThyssenKrupp sind heute wirklich große Gewinner im DAX. ThyssenKrupp reicht Klage ein beim Gericht der Europäischen Union. Es geht um das Verbot der Stahlfusion mit Tata Steel. ThyssenKrupp hält die Entscheidung der EU-Kommission, den Zusammenschluss zu untersagen, wegen Wettbewerbsbedenken für falsch. Dass jetzt auf diesem Weg die Fusion doch noch zustande kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Aber ThyssenKrupp ist einfach dabei, sich neu auszurichten, sich neue Wege auszudenken, wie man in Zukunft wettbewerbsfähig sein kann. Der Konzern braucht Geld. Eine Möglichkeit ist es da, das Aufzugsgeschäft zumindest teilweise an die Börse zu bringen. Und das Interesse daran ist ziemlich groß. Die Aktien aktuell mehr als 6% im Plus.
Volkswagen will sich neu erfinden, ein Tech-Konzern werden, hieß es heute. Einzelheiten dann zur Automesse IAA. Das kann aber nicht über die Schwäche der Branche hinwegtäuschen.
Ja, das ist richtig. Das künftige Erscheinungsbild bei VW soll sich ändern. Mutiger und farbenfroher wolle man werden. Die Lebenswelt und das Mobilitätserleben der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mehr noch vom neuen Markenlogo ist da die Rede. Also VW will sich ganz anders präsentieren, als das bislang der Fall gewesen ist. Das ist letztendlich der Versuch, wirklich neu durchzustarten, nach vorne zu blicken. Wie sehr die gesamte Branche aber immer noch zu kämpfen hat, das sieht man, wenn man ein bisschen nach rechts und nach links schaut. In dieser Woche hat der Automobilzulieferer Schaeffler angekündigt, Kurzarbeit machen zu müssen. Bertrand möchte ich noch erwähnen, ein Ingenieurdienstleister, der hauptsächlich in der Autoindustrie tätig ist. Das Unternehmen wird immer pessimistischer, die Aktien von Bertrand mehr als 5% im Minus.
Und dann darf nicht fehlen der Blick auf den Euro, die Rendite für Bundesanleihen und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,1087 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei -0,66% und die Feinunze Gold bei $1,500,41.
Der Börsenbericht, der kam heute von Claudia Werle in Frankfurt. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft endet. Es folgt Kultur heute. Unter anderem geht es um die Eröffnung der Ruhr-Triennale in diesem Jahr. Danke fürs Zuhören bisher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.